Ich begrüße euch auch nochmal herzlich zu diesem Gottesdienst. Bei dem einen oder anderen hier wird es schon länger her sein, aber erinnert ihr euch noch an eure Zeit in der Fahrschule, sofern ihr sie gemacht habt? Besonders an die ersten Stunden, die man als Fahranfänger hinterm Lenkrad sitzt. Ich hatte damals, als ich das durchgemacht habe, immer nur einen einzigen Gedanken beim Autofahren gehabt, nämlich hoffentlich schaffe ich es, dass ich das Auto bei der nächsten Ampel nicht abwürge. Ein anderer Gedanke oder eine andere Angst, die ich oft hatte, war die Angst davor, an einem Berg anfahren zu müssen. Ich habe das gehasst, weil ich es nicht konnte. Und immer, wenn ich bergauf gefahren bin und vor mir kam eine Ampel, dann gab es zwei mögliche Szenarien. Erstes Szenario war, die Ampel war grün und das hat bedeutet, ich habe Gas gegeben, dass ich auch möglichst durchkomme. Und Szenario Nummer zwei war, die Ampel war rot, die Autos standen Schlange und ich habe schon einen halben Kilometer vorher angefangen, langsam zu fahren, in der Hoffnung, dass es, bevor ich stehen bleibe, es grün wird und ich weiterfahren kann. Mein Fahrlehrer hat es gemerkt. Und als ich das Glück hatte, die steile Straße in der Grünphase zu passieren und danach erleichtert aufgeatmet habe, da hat er zu mir gesagt, Herr Türpe, biegen Sie bitte hier ab, wir fahren nochmal den Berg hoch, hoffentlich ist jetzt rot. Und ich habe meinen Fahrlehrer dafür gehasst, weil ich das nicht wollte und weil ich es nicht konnte. Ich habe ja auch gemerkt, dass nur weil auf dem Auto dieses Fahrschule-Schild angebracht ist, schützt einen das nicht davor, dass ein anderer Autofahrer anhupen, wenn man einen Fehler macht. Als Fahranfänger macht man Fehler. Das fühlt sich blöd an, aber das ist völlig normal. Die Frage dahinter ist, wie schaffe ich es trotzdem nicht aufzugeben? Wie schaffe ich es, trotz sich ständig wiederholender Fehler, dem Stress und dem Scheitern, sich nicht entmutigen zu lassen? Wie komme ich als Fahranfänger, der das Auto beim Anfahren ständig abwirkt, zu dem Punkt, an dem ich endlich freudestrahlend meinen Führerschein in der Hand halte? Meiner Meinung nach ist das Wichtigste der Fahrlehrer. Der hat nämlich nicht nur die Pflicht, einem zu sagen, wie man richtig Auto fährt und wie man sich verhält, sondern der hat noch eine ganz andere wichtige Aufgabe. Nämlich die Erfahrung des Scheiterns, die der Fahrschüler ja ständig durchmacht, dieser entgegenzuwirken. Der Schüler hat aufgrund seines Scheiterns, wenn er mal wieder das Auto abgewürgt hat, kein Vertrauen in seine Fähigkeiten als Autofahrer. Woher soll er die auch haben? Die einzige Möglichkeit, die er hat, ist dem Fahrlehrer zu vertrauen und auf ihn zu hören, der auch nach dem 30. Mal nicht müde wird und sagt, lass es uns nochmal probieren. Und ohne dabei verärgert zu sein. Als ich damals mit der Fahrschule anfing, konnte ich nicht Auto fahren. Dass ich aber am Ende meinen Führerschein in der Hand gehalten habe, habe ich meinem Fahrlehrer zu verdanken, der Geduld hatte und der gegen dieses Ich schaffe es nicht und ich werde es nicht schaffen angeredet hat und ich habe ihm vertraut. Ich habe vertraut, dass das nicht umsonst ist, wenn ich auf ihn höre. Dass er das gleiche Ziel verfolgt wie ich, nämlich er will ja auch, dass ich den Führerschein kriege. Die besten Fahrlehrer schaffen es, dass ihre Fahrschüler ihnen mehr vertrauen als der eigenen negativen Realität, die sagt, es bringt sowieso nichts und du schaffst es nicht. Und genau so und noch mehr ist es auch in der Beziehung mit uns und unserem himmlischen Vater. Und was das genau bedeutet, schauen wir uns heute an. Der Text für die Predigt steht im Lukas-Evangelium im 5. Kapitel. Es begab sich aber, als die Menge zu ihm drängte, zu hören das Wort Gottes, da stand er am See Genezareth. Und er sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihre Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesu zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote an Land und verließen alles und folgten ihm nach. Jesus befindet sich gerade am See Genezareth. Und wie es so oft der Fall sein wird, drängen sich die Menschen um ihn. Das tun sie in diesem Fall aber nicht, weil Jesus die Kranken heilt oder weil es kostenlos zu essen gibt oder weil sonst irgendein großes Wunder passiert, sondern die Menschen kommen in Scharen, weil sie das Wort Gottes hören wollen. Die Menschen haben Jesus zugehört und auf einmal gemerkt: Endlich, da ist jemand, der erzählt uns was von Gott, der hat eine Botschaft für uns und die klingt nicht so altbacken und tröge, wie wir es eigentlich oft gewöhnt sind. Dieser Jesus erzählt von Gott, aber mit so viel Leidenschaft und so viel Liebe und Begeisterung, wie man es von Geistlichen gar nicht gewöhnt gewesen ist. Denn hier geht es nicht um nackte Theologie, sondern um lebendigen Glaube. Um die frohe Botschaft, dass Gott mich liebt. Und das Volk fühlte sich zu Jesus hingezogen. Sie wollten mehr davon hören. Die Leute hatten Hunger. Aber nicht nach Brot und Fisch, sondern nach Gott. Und dieser Hunger war groß. Und er war so groß, dass binnen kurzer Zeit so viele Menschen sich um Jesus versammelten, dass diejenigen, die ganz hinten standen, Jesus weder hören noch sehen konnten. Also schaut sich Jesus nach einer Möglichkeit um und sieht zwei Fischerboote. Die Fischer selber sitzen am Ufer und waschen gerade ihre Netze. Und einer der Fischer, dem eines der Boote gehört, ist Simon Petrus. Petrus und Jesus kennen sich zu diesem Zeitpunkt bereits. Es ist nämlich noch gar nicht so lange her, da heilte Jesus die Schwiegermutter von Petrus. Aber Petrus ist jetzt noch kein Jünger. Er wird es am Ende des Tages sein, aber jetzt noch nicht. In diesem Moment, als er am Ufer sitzt und seine Arbeit macht, seine Netze säubert, da ist Petrus hauptsächlich immer noch Fischer. Und nachdem wie die letzte Nacht gelaufen ist, war er ein ziemlich erfolgloser Fischer gewesen. Die ganze Nacht hat er gearbeitet, hat sich abgemüht, hat sich angestrengt, aber der Erfolg blieb aus. Und jetzt sitzt er am Ufer, er macht noch die letzten Handgriffe, er ist frustriert, er ist müde und denkt wahrscheinlich daran, dass es besser gewesen wäre, wenn er von vornherein im Bett geblieben wäre. Die Nacht war umsonst. Solche Tage kennen wir alle. Wir rackern uns ab, wir geben uns Mühe, wir versuchen unser Bestes auf der Arbeit, in der Familie, in der Beziehung, in der Gemeinde, im persönlichen Bereich, egal wo. Und am Ende des Tages macht man die Feststellung: Nichts. Es war umsonst. Man hätte es auch sein lassen können. Wer ist nicht schon mal am Abend ins Bett gegangen und hat gedacht, es wäre besser gewesen, wenn ich heute nicht aufgestanden wäre? Dahinter steckt diese ernüchternde Erkenntnis: Ganz egal, wie viel Mühe ich mir gebe und egal, wie sehr ich etwas will, manche Dinge habe ich einfach nicht in meiner Hand. Da kann ich machen, was ich will, darauf habe ich keinen Einfluss. Das Wetter zum Beispiel. Oder das, was andere Leute, wie andere Menschen sich verhalten. Was andere Menschen verstehen. Oder bleibender Erfolg. Oder absolute Gesundheit. Und manchmal passieren schlimme Dinge im Leben und niemand ist schuld. Die passieren einfach. Auch Petrus konnte während seiner Nachtschicht, die er hatte, die Fische nicht zwingen, dass sie ins Netz schwimmen. Und jetzt sitzt er da, müde, erfolglos, wahrscheinlich auch verärgert wegen der vergeudeten Zeit. Jetzt nur noch ab nach Hause, schnell noch was essen und dann ab ins Bett und hoffentlich läuft's morgen besser. In diesen müden, in diesen erschöpften, frustrierten Zustand, der doch von Erfolglosigkeit gekrönt ist, in den tritt jetzt Jesus. Und fragt Petrus, wärst du so freundlich, mich in dein Boot rauszufahren? Ich würde gerne hier doch eine Predigt halten und die Leute verstehen mich nicht. Lukas erzählt nichts davon in seinem Evangelium, wie Petrus gedacht hat. Er sagt nur, dass es Petrus getan hat. Aber ich wüsste, wie ich an Petrus stelle, was ich gedacht hätte. Nämlich, mir geht es sowieso gerade nicht so gut, ich habe die ganze Nacht hinter mir. Ich will jetzt einfach nur noch meine Ruhe haben, ich habe die Faxen dicke. Ich habe auch überhaupt keine Kraft mehr. Jesus, mit mir ist nichts anzufangen gerade, ist gerade schlecht. Und ein Gottesdienst ist nicht das, was ich jetzt gerade brauche. Aber Nein sagen kann ich ja auch nicht, denn er hat meine Schwiegermutter geheilt. Wenn ich jetzt Nein sage, wie stehe ich dann da? Und obwohl ich die Nacht durchgearbeitet habe und nichts mehr will, als jetzt eigentlich schlafen gehen, schlafen kann ich nicht, denn ich sitze neben dem, der gerade zu mehreren hundert Menschen predigt. Die sehen mich ja alle. Ich will das nicht ins Lächerliche ziehen, sondern ich will versuchen zu verdeutlichen, in welchem Zustand Jesus dem Petrus begegnet. Da ist kein von Tatendrang erfüllter Petrus. In diesem Moment ist er nicht der Enthusiast, der Macher, der Überhebliche, der immer das erste Wort hat, wie man ihn sonst im Neuen Testament gerne findet. Wir haben hier einen Petrus, einen völlig normalen Menschen, müde, erschöpft und erfolglos vom Tagwerk. Und das ist entscheidend für die Situation, in der er und Jesus sich jetzt befinden. Denn das Wichtige kommt jetzt. Nachdem Jesus seine Predigt beendet hatte, dreht er sich zu Petrus um und sagt, Petrus, fahr raus, wo es tief ist und wirf nochmal deine Netze aus. Das ist die Kernsituation, in der sich Jesus und Petrus jetzt befinden. Petrus wird von Jesus herausgefordert, etwas zu tun, wo er selbst gerade die Erfahrung gemacht hat, dass es sinnlos ist, es zu tun. Er hat die ganze Nacht gearbeitet und nicht einen Fisch gefangen. Jetzt nochmal rauszufahren und es erneut zu probieren, macht doch überhaupt keinen Sinn. Also, was soll sich denn geändert haben? Petrus ist von Beruf Fischer, genauso wie sein Vater und dessen Vater. Petrus hat Ahnung vom Fischen, er ist Experte, da kann ihm keiner was vormachen. Worauf soll er also hören? Auf seine langjährige Erfahrung als Berufsfischer oder auf Jesus? Das ist eine Frage, die in der Theorie sehr einfach zu beantworten ist. Jeder Christ würde sagen, natürlich würde ich auf Jesus hören. Aber in der Praxis, in der Lebenswirklichkeit, ist es oft nicht so einfach. Es ist eine große Herausforderung, den Worten Gottes mehr Glauben zu schenken als den eigenen realen Erfahrungen, die man gemacht hat. Wer hat nicht schon einmal an den Worten der Bibel gezweifelt, weil er davon nichts in seinem Leben gesehen hat? Wer hat nicht schon irgendwann mal die Sinnhaftigkeit von Geduld, Barmherzigkeit und Nächstenliebe in Frage gestellt, weil ihn der Nächste trotzdem behandelt wie Dreck? Und wer war sich nicht schon mal in seinem Leben darüber unsicher, ob er wirklich Christ ist? Es ist eine unglaublich große Hürde, die ein Christ nimmt, wenn er sagt, ich habe in meinem Leben diese oder jene Erfahrung gemacht. Nicht nur einmal, sondern 10-mal, 100-mal, 1000-mal. Und es war immer das Gleiche. Es war immer dasselbe, es war erfolglos, das Netz war leer, schon wieder. Ich brauche es nicht nochmal probieren, denn ich weiß, was passieren wird. Aber dann trotzdem die Worte zu finden, wie Petrus, der gegen seine gerade gemachte Erfahrung spricht und sagt, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze nochmal auswerfen. Entgegen aller Wahrscheinlichkeit, gegen jedes rationale Handeln, gegen jede Logik und entgegen dieser eigenen, unleugbaren, von Erfolglosigkeit gekrönten Erfahrung tut es Petrus trotzdem. Obwohl gar nichts dafür spricht. Er tut es. Wusste Petrus, was passieren wird? Ich glaube nicht. Nicht bei der Reaktion, die er danach gegenüber Jesus hatte. Petrus hat das Netz erneut ausgeworfen, nicht in Erwartung, dass das Netz jetzt zum Bersten voll ist, sondern einzig und allein, weil es Jesus gesagt hat. Das ist jetzt meine Meinung, aber ich glaube, dass echter Gehorsam niemals ergebnisorientiert ist. Wer gehorsam ist gegenüber Gott, weil er sich etwas davon erhofft, der ist ein Dünnbrettbohrer. Man kann über Petrus sagen, was man will. Aber was er hier getan hat, am Ende der Nachtschicht müde, erschöpft, erfolglos und entmutigt, es trotzdem zu schaffen, wieder besseres Wissen, gehorsam zu sein um des Gehorsams willen. Nicht nach Hause zu rudern, sondern die Netze noch einmal auszuwerfen, das ist eine starke Leistung von ihm. Und das Ergebnis, was am Ende rausgekommen ist, haben wir gehört. Der Fang war so groß, dass die Netze fast angefangen oder schon gerissen sind. Da stellt sich die Frage, war es der Gehorsam von Petrus, dass dieses Wunder passiert ist? Ich würde sagen, nein. Ein Wunder ist einzig und allein Gottes Werk. Der Mensch hat damit nichts zu tun. Aber der Gehorsam von Petrus hat dazu geführt, dass er dieses Wunder erleben durfte. Und das ist eine entscheidende Wahrheit. Ohne Gehorsam wirst du in deinem Leben wenig Wunder sehen. Gott ist es gewesen, der dieses Fischwunder getan hat, aber wäre Petrus nicht gehorsam gewesen, hätte er das Netz nicht ausgeworfen, wäre er zurückgerudert, er hätte es nicht erlebt. Wir machen es uns gerne leicht, indem wir Gott die Verantwortlichkeit für Veränderungen in unserem Leben übergeben. Gott, du bist alles und du kannst alles und du weißt alles am besten. Ich bin nur ein kleiner Mensch, ich kann nicht so viel. Wir bitten Gott um 100 gute Dinge. Aber ich glaube, dass wir schnell dabei sind, die Eigenverantwortlichkeit dahinter zu vergessen. Und nur sagen, Gott, du allein musst das machen. Ich möchte es mal so sagen, wenn ich Petrus wäre, wenn ich in diesem Boot gesessen hätte. Gott könnte alle Fische der Welt unter meinem Boot versammeln. Was würde es mir nützen, wenn ich das Netz nicht auswerfe? Gott tut das meiste. Gott tut das Unmögliche, das, was wir nicht könnten. Aber was Gott nicht tut, ist uns den Gehorsam abzunehmen und das Netz selber hineinzuwerfen. Ich glaube, jeder von uns, wenn er in sein Leben schaut, wird an sehr vielen Stellen Erfahrungen, Erlebnisse und Argumente finden, dem, was Jesus sagt, nicht gehorsam zu sein. Es anders zu machen oder es nicht zu tun. Es sein zu lassen, zurückzurudern, nach Hause zu gehen und es vielleicht mal andermal zu probieren. Auch Petrus hätte das tun können. Er hätte eine Grundsatzdiskussion über effektiven Fischfang starten können. Er hätte Jesus sagen können, warum es keinen Sinn macht, jetzt nochmal rauszufahren und die Netze auszuwerfen. Warum man das besser nachts macht und nicht am Tag. Er hätte aufwarten können mit seiner Erfahrung als Berufsfischer. Er war Experte auf dem Gebiet. Er könnte zig Argumente und Gründe nennen, basierend auf jahrelanger praktischer und professioneller Erfahrung als Fischer, warum sie jetzt definitiv keine Fische fangen werden. Und alles wäre richtig. Es wäre alles die Wahrheit. Und trotzdem, ohne zu murren, ohne Diskussion, antwortet Petrus, aber weil du es sagst, will ich sie auswerfen. Was uns Petrus durch sein Handeln gezeigt hat, ist, wenn ich Gott mehr vertraue als meinen realen gemachten Erfahrungen. Wenn ich zulasse, dass Gott es besser weiß, auch wenn alles dagegen zu sprechen scheint, wird und kann es niemals sinnlos sein. Dann sind Dinge möglich. Versteht mich nicht falsch, das ist, das zu schaffen, gegen seine eigenen Erfahrungen, die man auch mit anderen Menschen gemacht hat, trotzdem auf Gott mehr zu hören, das ist eines der schwierigsten Dinge, die ein Christ in seiner Nachfolge tun kann. Das ist unheimlich schwer. Aber nicht umsonst steht am Ende dieses Gehorsams ein Wunder. Dinge, die nicht möglich sind, die man rational gar nicht erklären konnte, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Wer Wunder in seinem Leben sehen möchte, da sollte auch gehorsam sein. Und das, was dann passiert, was uns Gott schenken kann, das geht weit über Erfahrung, weit über Logik, Verstand und über rational Erklärbarem hinaus. Denn über allem, was es gibt auf der Welt, in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt, gilt von Ewigkeit zu Ewigkeit eine Wahrheit. Auf sein Wort hin ist alles möglich. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Jesus Christus, du kennst mich. Und du weißt, dass es viele Stellen in meinem Leben gibt, wo ich dir nicht gehorsam bin, weil ich schon so oft die Erfahrung gemacht habe, dass der andere darauf nicht reagiert. Dass ich Dinge von vornherein nicht tue, weil ich schon glaube zu wissen, wie es ausgeht. Und dass ich sehr oft dabei bin, den Erfahrungen, die ich in meinem Leben mache, mehr Glauben zu schenken als deiner Allmacht, der du alles kannst. Lieber Jesus Christus, ich wünsche mir und ich möchte immer mehr dahin kommen, dass ich dir alles zutraue. Dass ich in einem Glauben leben kann, der darauf baut, dass du über allem stehst und dass Erfahrungen und ob ich sie tausendmal gemacht hätte, nicht so wichtig sind, sondern dass dir alles möglich ist und dass Gehorsam niemals umsonst ist. Ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst und danke dir, dass du uns lieb hast. Amen.